Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsbegeisterte. Hier geht es um Innovatoren, nicht um Innovationen. Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls-Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder Innovatoren persönlich kennenlernen. Dabei darf ich Manfred Ropper, Gründer und Geschäftsführer von Mantro, im Podcast begrüßen. Hallo Manni.
Servus, hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Es ist mir eine Ehre, dass du auch hier persönlich bei uns in Stuttgart vorbeischaust. Kannst auch nachher sagen, was da die Gründe sind, warum du heute da bist. Zu Beginn drei schnelle Fragen an dich. Was bist du für ein Innovator? Ein Befähiger, ein Erschaffer oder ein Zusammenführer?
Zusammenführer, würde ich sagen.
Okay. Wo bist du heute ein Innovator?
Das ist gut. Ich in dem Bereich, wie wir es hier in Europa schaffen, unsere Fähigkeiten mal wieder auf die Straße zu kriegen. Und das schreibe ich mir auf die Fahne und versuche, das umzusetzen.
Sehr stark. Warum bist du ein Innovator?
Ich glaube, weil ich sonst nichts kann.
Okay.
Und weil ich unfähig bin, in bestehenden Strukturen sinnvoll zu agieren.
Okay, ja, das werden wir gleich noch ein bisschen aufarbeiten. Und da starten wir mal direkt rein. Ich glaube, viele kennen dich, viele kennen deinen Namen, viele kennen Mantro. Glaube ich, in München wirklich und über München hinaus. Wirklich großartiges Unternehmen. Und die Einstiegsfrage mal, wie wird man überhaupt ein Innovator? Weil das Besondere an dir ist ja, du bist ja nicht nur Unternehmer, sondern du beschäftigst dich eben auch mit Innovation. Weil das kann man ja auch nicht immer sagen, nicht jeder Unternehmer macht was Innovatives. Bei dir kann man aber klar sagen, du beschäftigst eigentlich den ganzen Tag, glaube ich, mit Innovation. Von daher, fang da mal an zu sagen, wie fängt man an so zu denken? Wann merkt man das, dass das in einem schlummert? Nimm uns da mal mit an die Anfangszeit, wo du sagst, ab da war dir vielleicht bewusst, vielleicht ein bisschen unbewusst, dass ich mit Innovation auch beschäftigst.
Ich glaube, es gab bei uns ein paar Trigger-Events. Man muss sich so vorstellen, also wir haben aus der im Prinzip eine klassische Softwarebude angefangen. Wir haben zwar immer Produkte gebaut, und wir haben vor 20 Jahren angefangen. Und das Spannende war, insbesondere bei uns in Deutschland, digital, wenn du so in große Unternehmen reingeschaut hast, digital war eigentlich, hatte was mit Computern zu tun. Also dein Kunde oder unser Kunde waren IT-Abteilungen. Mhm. Ja, mhm. Weil die Denke war, Computer ist IT-Abteilung. Und dementsprechend muss man sagen, eigentlich war die Innovationskraft gleich null. Mhm. Ja, es war halt aufgesetzt wie ein IT-Projekt.
Ja.
Und es war aber für uns cool. Ich meine, wir haben eine schöne, erfolgreiche Unternehmungen gebaut. Mhm. Durch unsere Gründerkonstellation hatten wir so unterschiedliche Aspekte, die wir abgedeckt haben, durften schon cooles Zeug bauen.
Mhm.
Ja. Da gab es im Markt tatsächlich einen Shift vor gut 10, vielleicht 12 Jahren, dass gesagt wurde, hey, digital eigentlich sind das neue Einkommensströme. Mhm. Das heißt, unsere Kunden haben sich auch verändert. Das waren nicht mehr die klassischen IT-Abteilungen, sondern es waren vielleicht Strategieabteilungen, Business Development, auch mal BUs selbst, die ein Business-Problem hatten. Das war sicher ein Trigger. Besonders interessant war aber auch, dass ich irgendwann mit meinen Mitgründern festgestellt habe, hey krass, wir verdienen echt viel Geld in IT-Projekten und diese Projekte haben echt gar keinen Impact. Also okay. Wie viele Projekte
wir gemacht haben. Gib mal ein Beispiel, ja, was
war so? Wir durften als Partner von Microsoft, als Subcontractor von Microsoft beim Volkswagen Point of Sale dabei sein.
Okay.
Ja. Und es war, ich sag's wirklich, das war mega. Die Menschen bei VW waren mega, auch unsere Partner bei Microsoft waren mega, als wir angefangen haben.
Ja.
Ja. Und irgendwann ist es in diese Konzernmühle gekommen. Irgendwann wurde es ein großes Projekt. Und das Schlimmste daran ist, das war vor 12, 13 Jahren. Und ich glaube, es gibt ein paar Länder, die immer noch mit dieser Software arbeiten. Nach 13 Jahren.
Ja, krass.
Ja, also es kann ja nicht wahr sein. Ja. Und es gibt Länder, wo es nie gekommen ist. Und es gab so viele Einflüsse aus dem Konzern halt einfach, wo du gemerkt hast, es wird zermürbt. Also dieser Spirit, diese auch motivierten Leute, die was starten wollten und sowas. Aber irgendwie, du nimmst dir so viel vor und es wird nicht fertig. Ja. Und das war wirklich für uns, wir waren dann so alle so Ende 20, ja, und so, ich weiß nicht, kurz davor, Familie zu gründen und zu sagen, was machst du eigentlich? Und das war schon was uns aufgeregt hat, ehrlich, ja, dass wir zwar cooles Zeug bauen, auch ein gutes Team hatten und sowas, aber ich glaube, uns ist es auch schwerer gefallen, unser Team zu motivieren und ihnen zu sagen, das Zeug, was ihr macht, hat echt Sinn.
Ja, ja.
Irgendwie wurde die Story nicht mehr authentisch und das hat uns das sind ganz viele so kleine Sachen, die uns dann irgendwann dahin getrieben haben und mich auch zu sagen, okay, ich suche halt nach Dingen, die ja vielleicht mehr Impact hatten und dann bist du ja, auch mit der Zeit und was natürlich en vogue war und so, ja, und was draußen gelaufen ist, bist du ultimativ bei dem Schlagwort Innovation gelandet.
Jetzt bist du auch schon sehr schnell rein in das, wie Mantro auch angefangen hat, aber es gab ja auch noch sicher eine Geschichte vor Mantro ein bisschen. Und ich denke mal, Innovator schlummert wahrscheinlich am Anfang. Und ich meine, man wird ja nicht einfach, also nicht durch Zufall gründet man eine Firma beispielsweise, oder? Also wie hast du das schon gesagt? Ihr seid zu dritt, glaube ich. Genau. Wie habt ihr zusammengefunden und wie kam die Entscheidung auch, dass ihr dann gesagt habt, auch eigentlich, wir verstehen uns gut, lass doch mal was Cooles machen, oder wie kann ich es mir vorstellen?
Ja, ich fange sogar noch ein bisschen früher an. Also meine Familie, ich bin in München geboren und mhm. aufgewachsen. Meine Familie kommt aus einem ganz kleinen Dorf in Österreich.
Mhm. Ah, okay.
Und da ist es oft so, dass die ganze Verwandtschaft im Endeffekt, alle haben kleinste Unternehmen, nur ein bisschen größere Unternehmen, Hotellerie, ja. Einzelhandel, solche Geschichten halt einfach. Und meine Eltern sind in den 70ern nach München gekommen, also wegen dem Job. Mhm. Ja. Ich bin quasi immer damit aufgewachsen, dass meine Eltern gesagt haben, bevor mein Bruder in die Schule kommt, gehen sie zurück nach Österreich. Bevor ich in die Schule komme, gehen sie zurück. Haben wir nie gemacht, also sind wir immer da geblieben. Das heißt also, grundsätzlich gab es Unternehmertum bei uns in der Familie, in der Verwandtschaft.
Okay,
ja.
Cool,
ja. Auch mein Vater war zwar Angestellter, leitender Angestellter bei einer Firma, aber so, das steckt einfach so drin. Also das, wir waren nie... Unternehmertum war zumindest nichts Unbekanntes, würde ich jetzt mal sagen. Dann war tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass als ich 15 war, hat mein Vater Krebs bekommen und in der Zeit, also während der Behandlung war, hat auch sein Arbeitgeber zugesperrt und so. Und dann ist er Anfang 50, Krebs, unvermittelbar in dem Job und hat sich tatsächlich, hat ein Grundstück in Österreich verkauft und einen Autohandel angefangen. Also, okay, weil es auch alternativlos war.
Mhm.
Ja, und war schon so ein Sturkopf, alles, jedes Klischee und so, hat es halt durchgezogen.
Ja,
also das heißt, so ein, ich sag mal, unternehmerisches Vorbild war
spannend,
in dem
ja?
Fall
okay.
auch da.
Mhm.
Und es waren so Sachen dabei, wie direkt nach einer Lungen-OP, weil er ein Auto unbedingt in Österreich versprochen hat, habe ich ihn nur halb Deutschland gefahren und wir haben ein Auto geholt.
Okay,
ja, also so, es war schon so krass. Also ich habe da schon gelernt, du übernimmst da Verantwortung, du machst was. Ja?
Mhm.
Wie gesagt, auch da wieder sammeln sich die Dinge an. Dann habe ich mich mit 16, 17, irgendwie sowas, habe ich angefangen. Ich war immer schon IT-affin, Ende der 90er. Wer gerade aus dem Keyboard bedienen kann, ist der Held der Nachbarschaft. Der für den Autohandel meiner Eltern die Website programmiert, für den Sportverein die Website ein bisschen Kohle dazu verdient hat.
Ja,
so Agenturgeschäft. Und das habe ich angefangen und dann sitze ich am, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert an der TU München. Zumindest angefangen und sitze am ersten Tag des freiwillige Mathe-Vorkurses neben so einem Typen aus Reutlingen hier.
Ja? Ach,
und
okay.
Quatsch mit dem, 8 Uhr morgens in Garching bei München. Also zu der Zeit gab es auch noch keine U-Bahn nach Garching, ich bin noch mit dem Auto hingefahren. Wir saßen nebeneinander und ich quatsch mit Markus und das war einfach von, also das war Liebe auf den ersten Blick tatsächlich.
Ja, ja.
Wir waren auf der gleichen Wellenlänge. Er hat eine total ähnliche Geschichte.
Mhm.
Vater Architekt und er hat im Büro mitgeholfen und dann auch mit 16 so
Agentur
gemacht.
Ja.
10 Uhr morgens waren wir in Schwabing einen Kaffee trinken und da hat, also das ist schon bezeichnend für meine akademische Karriere. Ja. Aber tatsächlich, das war ein Match.
Mhm.
Ja. Und dann haben Markus und ich eine Produktidee gehabt.
Mhm.
Also es war eigentlich das Gleiche, was Expedia heute so ist. Ja. So Hotelsuche und sowas gab es damals noch nicht. Oder zumindest war es uns nicht bekannt. Und mit der Produktidee, wir haben noch einen besseren Softwareentwickler als uns gesucht. Und das ging es relativ schnell, dass wir Ben auch an der Uni kennengelernt haben.
Mhm.
Ja, es war innerhalb von 3-4 Monaten wahrscheinlich. Ja,
ja, okay.
Und in der Zeit so Gründerunterstützung, Ökosystem und sowas in Deutschland
gab es
halt
nicht.
Ja. Wir hatten keine Ahnung, was Finanzierung ist. Also das Krasseste war der Exist-Förderantrag. Der war damals schon genauso scheiße wie heute.
Ja,
und so ging es los, so war es zusammen. Und dann haben wir halt aus diesem, wir haben keine Ahnung, wie Gründung, Produkt bauen, Venture Capital, alles Mögliche finanziert oder funktioniert, haben wir ja gedacht, boah, krass, so bürgerlich konservativ, wie wir aufgewachsen sind, das Geld, das wir ausgeben, müssen wir ja erst verdienen.
Ja, ja.
Also du als Betriebswirt kennst dieses verrückte betriebswirtschaftliche Konzept von profitablen Unternehmen.
Du musst profitabel sein, Wahnsinn. Ja.
Und so sind wir in Freelancer-Jobs reingegangen.
Okay.
Ja, und haben dann halt gesagt, okay, wir machen halt so Freelancer-IT-Jobs und damit finanzieren wir die Produktentwicklung.
Ja.
Jetzt sind wir alle Anfang 20, plötzlich zahlt dir irgendjemand 100 Euro die Stunde. Das ist krass, wie schnell du dein Produkt vergessen kannst.
Ja,
und so ist es entstanden. Und tatsächlich musst du sagen, der erste Businessplan war zu drittes lustiger als allein. Also das war es eigentlich. Ja,
ja,
und es ist bis heute Match in Heaven tatsächlich. Ja, also Wir sind so unterschiedlich und doch so gleich, dass es einfach passt bis heute.
Cool. Okay. Und so, und ihr seid alle, du hast ja gesagt, ihr seid alle an der TU München und das heißt, ihr seid dann währenddessen auf die Idee gekommen, dann eine Firma zu gründen und das war während dem Studium quasi.
Genau, es war wirklich erstes Semester, es ging direkt los.
Okay.
Also so Ben und ich haben auch irgendwann ein Studium abgebrochen. Mhm. Markus hat es auch gezogen. Mhm. Ist mittlerweile sogar Professor. Also
Wahnsinn. Sind, ja, okay.
Also
okay.
Wir sagen immer, gemeinsam haben wir ja, alle cool. einen Bachelor.
Ja, ja,
also
ja.
So, wenn du so runterbrichst an Anzahl der Abschlüsse und so. Nee, tatsächlich. Also wir haben uns da kennengelernt, wirklich im ersten Semester und parallel die Firma hochgezogen. Mhm. Und bei Ben und mir muss man schon sagen, also neben der Tatsache, dass uns irgendwann echt der Sinn am Studieren gefehlt hat, war es auch so, dass natürlich die Alternative, die Firma aufzubauen, wir hatten dann irgendwann, als wir im fünften Semester waren, waren wir 15 oder 20 Leute.
Krass,
das
schon, ja, okay.
Wuchs relativ schnell.
Ja.
Es hat einfach viel mehr Spaß gemacht, der Unternehmer zu sein, als der Student zu sein.
Spannend.
Ja. Das war richtig so Garage, weißt du, wir saßen da, wir haben programmiert Tag und Nacht, Berge von Red Bull und zwischendrin auch mal gezockt. Und es war einfach eine coole Zeit, ja, die cool. für uns total in die Lebenssituation gemacht hat. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich können.
Mhm. Cool. Ihr könnt, glaube ich, noch viel mehr, aber du hast eingangs gesagt, und das fand ich spannend, ich habe dich ja gefragt, für was ich eher siehst, oder als was du siehst, du hast gesagt, zusammenführen, nicht Erschaffer, weil wenn man Mantro so kennt, würde man erstmal sagen, ihr baut Produkte, ich glaube, ihr habt wirklich, kann man sagen, Company Building hier revolutioniert oder vielleicht auch erfunden, da können wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie du es siehst. Hat sich das geändert? Also würdest du sagen, du warst mal eher Erschaffer und dann wurdest du Zusammenführer oder denkst du, warst schon immer Zusammenführer und in einem Kontext, wo ihr was erschafft oder wie würdest du sagen?
Ich finde das für mich eine total spannende Frage, weil ich sie in jeder Lebensphase anders beantwortet hätte.
Mhm.
Ja, ich glaube im Grundsatz, warum ich mit voller Überzeugung sage, ich bin Zusammenführer, weil ich wirklich aus fester Überzeugung glaube, in den einzelnen Sachen bin ich persönlich oder selbst wir als Firma sind wir gar nicht so gut. Also ich glaube, wir haben alle, und es ist ja immer so eine Firma wie unsere, die lebt natürlich so von den Charakteren der Gründer. Das ist bei euch auch so. Ja,
also ja klar.
Man verkörpert das ja irgendwie. Und ich glaube, wir alle haben eine wahnsinnig große Fähigkeit, Dinge schnell zu adaptieren, sich nicht ernst zu nehmen, sich selbst in dem Spiel und Dinge zusammenzuführen. Ja, und irgendwie zu orchestrieren oder zu zusammenzusetzen. Ich hätte früher gesagt mehr, dass ich selber der Macher bin. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich da einfach gar nicht so meinen Hebel so richtig habe. Ja, sondern irgendwie Strukturen zu erkennen, herauszufinden, auch so, wer braucht denn gerade was oder was hilft wem auf dem Weg und das geschickt zusammensetzen, das ist das, wo ich, glaube ich, den größten Werthebel habe. Und deswegen begeistert mich das auch, ja. Und vielleicht auch so dieses typische Misstrauen, diese Obstacles, die da immer so also aus dem Weg zu räumen, indem man einfach mal Dinge anspricht auch und sagt, hey, ich bin einfach nur der guckt, dass alle am Ende gewinnen.
Ja.
Und das ist eine schöne Rolle, die mir Spaß macht und wo ich mich, ja, wie gesagt, auch einfach wohlfühlt.
Cool. Du hast schon gesagt, wie ihr mit Mantro angefangen habt. Du hast schon von diesen dann auch sehr großen IT-Projekten gesprochen, die dann auch vielleicht ein bisschen langweilig wurden oder auch zäh wurden. Aber ihr habt ja was ganz Spannendes erkannt auch. Ich weiß gar nicht, in welchem das genau war. Wahrscheinlich irgendwann so zwischen, weiß nicht, 2014, 15, 16 vielleicht. Wirst du gleich auch nochmal einordnen. Ich bin ja auf dich zum ersten Mal gekommen. Sitze ich immer gern, dass ich auf, glaube ich, irgendeine Konferenz, es war irgendein Verlag in München war und bin im Rahmen einer Promotion zu diesem Corporate Startup-Thema gekommen. Und dann kommt so jemand auf die Bühne mit einem Hoodie und alle anderen drumherum haben so Krawatte und Anzug und so ein bisschen sagte so, ja, fuck it, also ihr habt eigentlich alle, ich überspitze das mal, ihr habt ja alle nicht so richtig Plan, was Innovation ist. Wir machen das ganz anders, wir haben auch schon viel Erfahrung, wie man Sachen baut, aber man muss eben im Corporate-Umfeld doch ein bisschen anders an die Sache rangehen. Kannst du uns da mal zurücknehmen an diesem Punkt, wo ihr als Gründerteam oder vielleicht auch du gemerkt habt, ja, da gibt es gerade irgendwie eine Opportunity oder eine Möglichkeit, das Business von euch selber als Mantro ein bisschen anders zu denken. Weil ich denke mal, bis zu dem Zeitpunkt habt ihr sehr stark so als IT-Dienstleister gearbeitet, oder kann man so sagen? Und dann hat sich das ja irgendwie schon ein bisschen verändert und ihr habt ja dann eigentlich einen neuen Typus an Organisationen erstmal geschaffen, den man so, glaube ich, erstmal nicht wirklich kannte, oder? Oder wie würdest du es heute beschreiben?
Total, total. Also erstmal, es gab keinen Plan dazu. Also es war nicht so, dass wir eine Opportunität erkannt haben, gesagt haben, wir stellen unser Geschäftsmodell um. Es waren eher einzelne Cases, die uns herangetrieben haben und so ein bisschen dieser fehlende Impact aus dem Projektgeschäft. Ja, das waren so ein paar Sachen. Was auch tatsächlich dadurch, dass wir im IT-Geschäft unterwegs waren, wir haben natürlich gemerkt, unsere Customer Lifetime wird kürzer.
Okay.
Weißt du durftest oft anfangen in den Pitch-Situationen, wenn die Projekte losgingen, aber irgendwann wurde auch zu Recht von den größeren Kunden natürlich so auf die Gesamtkosten geguckt. Und dann hattest du Near und Offshore, mit denen du in Konkurrenz standest. Und wir haben bis heute eine wahnsinnig attraktive Kostenstruktur in der Firma, aber wir konnten einfach nicht mehr mithalten.
Okay.
Ja, also das war du zahlst deutsche Gehälter, du willst die Leute auch nicht ausnutzen. Ja. Und ich habe auch riesengroßen Respekt immer noch vor allen unseren Techies. Ja, und du willst da halt einfach nicht an der Kostenschraube drehen.
Ja, klar.
Und mein Weltbild als ehemaliger Softwareentwickler ist einfach auch nicht vom nicht das vom Trained Monkey.
Ja, absolut.
Und so haben wir gesagt, okay, wir müssen halt irgendwas ändern. Dann haben wir uns tatsächlich so ein bisschen zurückerinnert. Als wir angefangen haben, wollten wir ein Produkt bauen und hatten kein Geld. Jetzt haben wir ja Geld.
Ja.
Also und haben angefangen, tatsächlich mal versucht, eigene Produkte zu bootstrappen, würde man heute sagen.
Ja.
Also damals haben wir einfach unser Geld, das übrig war, genommen und ein paar Ressourcen draufgeworfen von den Leuten, die wir eh hatten.
Okay.
Und gesagt, bau mal was. Zeug, das wir brauchen können.
Ja.
Und ist natürlich das Dümmste, was du machen kannst, wenn du jetzt Ahnung von der Produktentwicklung hast. Ja, aber hindsight ist 2020. wir haben Zeug gedacht, was wir dachten, dass der Markt braucht, haben es gebaut und am Ende haben wir uns gewundert, dass es keiner will.
Mhm.
Ja, also so, auch das sieht man total viel in großen Organisationen, die so in ihrem
Elfenbeinturm
da sind und was bauen, was technisch einwandfrei und sensationell ist, aber marktzeitig halt schwierig. Also wir haben es an unserem eigenen Leib gespürt, würde ich sagen. Ja. Wir hatten natürlich zum Glück noch ein laufendes Consulting-Business, dass wir uns ehrlich gesagt mehr Iterationen erlaubt haben, als es sinnvoll gewesen wäre, sodass wir das Zeug dann meistens noch so für das Geld, das wir reingesteckt haben, verkauft bekommen haben.
Okay,
Also haben wir Erfahrung gesammelt. Und dann ist uns was Spannendes passiert mit Nachbarn von euch hier, mit der ENBW. Die haben zu der Zeit einen Innovationscampus aufgebaut. Und Uli Hühner damals als Innovationsverantwortlicher, den haben wir kennengelernt auf einer ähnlichen Situation, auf einer Konferenz. Und da hat sich so eine Dynamik draus ergeben. Und Uli hat uns die Möglichkeit gegeben, so eine Entwicklung zu pitchen.
Okay.
Ja, also das war das. Und so sind wir tatsächlich so in dieses erste relevante Venture-Building-Projekt in Deutschland reingestolpert.
Spannend.
Tatsächlich, Und ein Riesenfaktor dafür war auch, es war eben was komplett Neues für die ENBW. Es ging um dieses ganze Thema Smart Home, Connected und sowas.
Ja.
Ist ja jetzt nicht das Naheliegendste für einen Energiekonzern, selber Hardware zu bauen.
Absolut,
Und wir haben einfach das Risiko gemeinsam getragen. Ja? Wir haben einen unkonventionellen Zusammenarbeitsvorschlag gemacht. Das hat das Finanzrisiko der ENBW überschaubar gehalten, war immer noch Risiko. Und ich bin unendlich dankbar dafür, für die Möglichkeit, die wir gekriegt haben. Ja? Weil wir hatten da keinen Track Record, es gibt kein Referenzprojekt, da sowas mal zu machen. Das Thema ist komplett neu. Und das zum Schluss musst du es auf sehr viel Sympathie reduzieren, was uns da dahin geführt hat. Ja, aber sie haben es getan. So ein großer Laden, eine Aktiengesellschaft, du weißt, wie die Ownership-Struktur der ENBW ist. Ja. Da haben wir ganz, ganz viele tolle Menschen auf dem Weg gehabt, die uns einfach dann das ermöglicht haben, dort reinzugehen. Ja, und dann waren wir plötzlich quasi aus dem Nichts der Corporate Venture Builder. Mit Handelsblatt hier und Business Punk 6-Seiten-Profil über mich, der Brüter von Obersendling mit Fotoshooting bei uns im Office. Ja. Crazy, wirklich total crazy. Und es war nicht so, dass wir uns gedacht haben, boah, hier Marktopportunität und wir machen jetzt strukturiertes Venture Building und bla und sonst was. Das kam alles später durch andere. Wir waren einfach da. Ja, und haben es getan, haben es durchgezogen. Rechtlich alles falsch gemacht, was du machen kannst. Ein Jahr lang habe ich schlecht geschlafen, weil ich dachte, das Finanzamt kommt bei uns an, weil wir genauso gemeinsam mit unserem Partner einfach viele Dinge nicht wussten. Und das so sind wir reingestolpert tatsächlich.
Ich frage mich das immer, wenn dann tatsächlich mal so ein Handelsblattartikel kommt. Ich meine, ihr werdet ja nicht aktiv, denke ich mal, in euren Strukturen nicht aktiv dafür was getan haben, sondern es ist ja wahrscheinlich auch stellenweise einfach so passiert, dass aber dann gibt es auch wahrscheinlich so Ketteneffekte, oder? Da gibt es auch immer so, wie heißt es, Matthäus-Effekt. Es kommt in die Aufmerksamkeit rein und dann gibt es so eine Dynamik, die Aufmerksamkeit triggert die nächste Aufmerksamkeit und plötzlich reden alle nur noch davon. Ich meine, ist das so, oder?
Für die erste musst du was tun.
Okay.
Das ist ja Aufmerksamkeit. Ich meine, was wir relativ schnell erkannt haben, lustigerweise, es ist total krass, wenn du eine Produktfirma baust, ist dir vollkommen klar, dass du Marketing und PR fürs Produkt machen musst. Die Dienstleister vergessen das oft.
Ja, das stimmt.
Weil du hast ja auch sehr oft in den Dienstleistungsprojekten, hast du NDAs drin, du darfst über deine Projekte gar nicht reden.
Sprechen,
Es ist ja auch so ein totaler Wahnsinn bei uns. Jeder Neukunde verlangt von dir Referenzen, aber jeder bestehende Kunde verbietet dir, dir das Referenz anzuführen. Ja. Total paradox. Sobald du ein Produkt baust, ist jedem klar, dass darüber Werbung machen, dass du dafür Werbung machen musst. Und so ging es uns auch beim Rollfox bei der ENBW. Es war vollkommen klar, wir müssen Hardcore-Marketing für dieses Produkt machen.
Ja.
Und das ist ein total geiler Kanal natürlich, um dich als Unternehmen auch zu positionieren. Das haben wir in den Produkten erkannt. Dann haben wir auch schnell für uns erkannt, okay, wir brauchen eigentlich eine PR-Agentur.
Okay.
Dann habe ich durch einen Freund, auch da tollen Menschen in Berlin kennengelernt, der uns die ersten Schritte einfach, der uns geholfen hat, ja,
cool, ja,
gut vernetzt war und einen Redakteur im Handelsblatt gefunden hat, der dann Bock auf die Geschichte hatte.
Mhm.
Und so sind wir reingekommen. Der Rest tatsächlich ist dann schon so ein Ketteneffekt, kann man sagen. Ja.
Mhm.
Du stehst dann auf Konferenzen, du erzählst die Geschichte, der eine hat drüber geschrieben, dann ist es so ein bisschen, fragen sie dich schon so, ja, okay, wenn du mit einem neuen großen Namen ein neues Venture gründest, sag mal Bescheid, ich will der sein, der Exklusivität hat. Und dann haben wir alles mit ThyssenKrupp gemacht, das stand dann in der Süddeutschen und sowas. Also das ist dann so, dann kam da schon eins zum anderen. Fürs Erste musst du schon was tun.
Mhm. Und wie bist du selber damit umgegangen? Weil ich sag mal so, am Anfang ist man ja wahrscheinlich erstmal ein ganz normaler IT-Dienstleister, wie es viele wahrscheinlich erstmal gibt, ja. Und plötzlich verändert sich das, obwohl ihr, sage ich mal, gar nicht, also klar, die Vermarktung, okay, aber davor, ihr habt eigentlich genau das gemacht, was ihr davor gemacht habt. Ihr habt gute Produkte gebaut. Wie seid ihr da als Team umgegangen? Wie bist du persönlich damit umgegangen, dass es plötzlich so der Scheinwerfer dann auf euch war? Also ich meine, du hast dir, glaube ich, diese Rolle dir dann du hast die angezogen oder du hast keine Angst gehabt, die dann anzunehmen. Und du hast es ja bis heute, glaube ich, stark auch getrieben. Also ich glaube, wenn man Mantro hört, denkt man erstmal wahrscheinlich schon an dich vom Gesicht her. Aber das ist dann schon so, wie ihr im Team gemerkt habt, okay, das ist jetzt so deine Rolle, die darfst du jetzt in Anführungszeichen in den nächsten Jahren mal machen. Und du warst auch offen dafür, das dir anzutun, sag ich mal, oder?
Ja, voll. Also, weißt du, zum Schluss, glaube ich, sind wir alle drei null von Ego geprägt.
Mhm.
Also, das war dann einfach so, der halt funktioniert, macht.
Ja, ja.
Also, ich hätte wirklich so in den ersten 7, 8 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich sogar für den Vertrieb von der Firma verantwortlich bin.
Ja, ja.
Ich war halt ein ganz guter IT-Projektmanager.
Ja.
Ja. Dann kam das und so ein bisschen auf der einen Seite ist es entstanden, dass ich in den Verhandlungen, wenn es dann Richtung Gesellschaftsrecht und sowas ging, ganz natürlich der war, der so ein bisschen vorgeschoben wurde auch.
Okay.
Also es war also mein Metier. Ich hatte auch bei uns immer so ein bisschen die Finanzen und den Kram hatte alles so ich.
Ja.
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 Da habe ich mich drum gekümmert, weil Max und Ben gar nicht so riesengroßes Interesse dran hatten.
Ja,
und weil cool, reicht, wenn es einer macht.
Ja.
So bin ich da ein bisschen reingekommen. Da hast du einfach gemerkt, ich baue auch die Beziehungen zu den Leuten auf.
Mhm.
Das war... Ich habe da gelernt, dass ich scheinbar halbwegs vertrauenswürdig bin, dass ich mir auch rausnehmen kann, Dinge anzusprechen, ohne dass Leute jetzt grundsätzlich total böse auf mich sind.
Ja.
Und dass ich auch da in der Lage war, ad hoc relativ gute Entscheidungen für alle zu treffen. Und so hat sich das ergeben. Und bei uns natürlich ein riesengroßer Zufall. Wir hatten es im Vorgespräch. Weißt du, der Name Mantro, der von meinem Namen
kommt. Ja, genau,
Das war tatsächlich so, weil uns am Anfang nichts Besseres eingefallen ist und ich hatte die Domains schon.
Ja.
Ich bin ja nicht wichtiger als meine beiden Mitgründer. Also wir haben alle gleich viele Anteile.
Ja.
Wir sind alle drei einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer. Es ist so alles, ist alles komplett gleich. Ja, wir haben bis heute jeden Tag das gleiche Geld verdient. Ich kenne, glaube ich, die Steuererklärung von Markus besser als er selbst. Das ist so, das ist einfach total gleich. Ja,
ja.
Und es war natürlich ein wunderschöner Zufall, dass ich dann irgendwann so Marktschreier, Werbefläche oder sowas für die Firma geworden bin und das Ding zufällig auch noch meinen Namen hat.
Ja, ja, klar.
Und deswegen kommt natürlich der Effekt, den du auch angesprochen hast, dass viele Leute die Firma ein bisschen mehr mit mir gleichsetzen.
Mhm.
Das Schönste daran für mich ist ehrlich gesagt, dass es Markus und Ben nicht stört.
Ja, 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 genau.
Was
ja,
ist klar, so, dass klar. Dass die nicht das Gefühl haben, jetzt weniger präsent zu sein, weniger wichtig zu sein.
Ja.
Das ist so. Da ist null.
Ja, ja,
da gibt es
ja,
so
ja.
null Stress und dann, ja, gut, dann mach ich es halt.
Ja,
wenn es funktioniert.
Klar.
Ja, und wenn die Leute gerne eine Beziehung zu mir aufbauen, dann, hey, warum sollten wir dieses Asset auch nicht für uns nutzen?
Darauf wollte ich gerade raus. Also gerade wenn du von Asset sprichst, ich meine, ich glaube, das verstehen viele nicht, wenn du gerade ein Unternehmen auch bootstrappst, ja, was ihr auch gemacht habt. Ihr habt ja keine Investoren reingeholt in der Holding und dieses ganze Thema aufzubauen. Das Einzige, was du hast in dem Moment, ist ja eigentlich die Person. Ja. Und das versuchst du natürlich irgendwie zu nutzen, um da Traction drauf zu bekommen. Und viele interpretieren das, glaube ich, dann so im Sinne von Selbstdarstellung. Aber eigentlich ist es in gewisser Weise auch ein Asset, was du halt einsetzt, zielgerichtet, damit eben eine Traktion in irgendeiner Form stattfindet. Ne? Und ich glaube, das musst du halt wollen, ja, wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allem, wenn du musst immer stark unterscheiden zwischen Produktgeschäft und so einem Dienstleistungsgeschäft
naja.
Oder sowas, wie wir es ja beide machen, ja. Also, Dienstleistungsgeschäft hängt immer von den handelnden Menschen ab.
Ja.
Punkt. Ja, das ist die Natur der Sache, weil du verkaufst Lebenszeit.
Ja.
Ja, das ist das, was du im Dienstleistungsgeschäft machst. Produktgeschäft ist natürlich anders. Dein Produkt erfüllt einen gewissen Zweck, hebt einen gewissen Wert und sowas, ja. Da ist ja, musst du auch sagen, wenn du gerade so Founder, Personal Branding und sowas hast, was du oft siehst, das wird ja nur für Investoren gemacht.
Ja.
Das ist ja einfach nur um die, also, bei uns ist es ein echtes Sales-Werkzeug.
Ja.
Jetzt haben wir auch noch eine überhaupt nicht greifbare und eigentlich nicht beschreibbare Leistung, weil du machst auch noch Innovation oder wie du es nennst.
Ja, ja, ja.
Fakt ist ja auch, eine Innovation ist, wenn du anfängst, weißt du nicht, was rauskommt. Das ist natürlich, das ist wie Forschung.
Klar.
Das heißt eigentlich, die Währung, mit der du handelst, ist Vertrauen. Vertrauen kann es nur zwischen Personen geben. Das Einzige, was ich erreichen muss, ist, Interaktionspunkte mit Menschen zu schaffen. Und wie schaffe ich Interaktionspunkte? Indem die Person wahrgenommen wird, du viel draußen bist, du einfach mit Leuten redest und eine persönliche Ebene aufbaust. Also kannst du dich nur als Person irgendwie anbieten und dich hinstellen, weil es ist das Einzige, was du hast. Biete möglichst viel Reflexionsfläche. Biete vielleicht auch Fläche, an der sich gestritten werden kann. Aber biete verdammt nochmal Fläche. Gut, jetzt bin ich kräftig geworden, habe auch viel Fläche. Nee, tatsächlich, und wie gesagt, und dann muss es dir auch noch Spaß machen, halt auch teilweise die Konfrontation zu führen und eine Meinung zu haben. Du hast den Vortrag gesehen. Ich habe irgendwann halt für mich festgestellt, gerade in der Zeit, als es noch nicht so war, dass auch größere etablierte Organisationen sich auch mal mit einem T-Shirt und Sneaker rausgetraut haben und es okay
ohne Krawatte,
war. Also in der Zeit war es ehrlich gesagt auch Strategie, auf eine Bühne zu gehen und rumzufluchen, weil die Hälfte der Leute im Publikum hat gesagt, so ein Trottel, dem zeige ich, bei uns ist es anders.
Ja.
Und die andere Hälfte hat gesagt, hey, es ist genau bei uns.
Endlich spricht
aber 100% haben wir ihre Visitenkarte
gegeben. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Weißt du, und das, ich habe irgendwann gemerkt, es ist mir scheißegal, warum ihr mir die Karte gebt.
Ja, ja.
Aber ich habe sie.
Ja, ja.
Ja, und ich komme in den Folgetermin und ich komme in den Moment. Und diese PR-Geschichte und sowas hat das natürlich noch unterstützt, weil es gibt dir Kredibilität, es gibt dir halt einfach Wahrnehmung.
Ja.
Und es ist schön fürs Ego. Weißt du, so ist natürlich geil, irgendwie so, jetzt erzähle ich meinen Kindern, hey, schau mal, ich war hier mal in der Zeitung und habe den Zeitungsausschnitt. Das ist was Cooles.
Ja, ja, klar,
das ist cool, ist wirklich was Cooles, ja. Und das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Mach dich dann auch selbstbewusster in den Gesprächen, wenn du bist, ja. Und jetzt habe ich keinen Titel. Ja, ich habe keinen Doktor, ich habe keinen Professor, ich habe keinen sonst was. Aber auf der anderen Seite ist das halt so ein bisschen was, sowas wie eine Bestätigung dafür, dass du vielleicht nicht ganz doof bist.
Ja, klar. Das hält ja, glaube ich, an bis heute. Und was würdest du sagen? Du hast vorher gesagt, du hast eigentlich Wirtschaftsinformatik dann studiert und hast dich eben eigentlich auch mit Programmierung maßgeblich beschäftigt. Wie viel programmierst du heute noch?
Gar nichts. Also, okay. Das ist, also wenn du Ben, meinen Mitgründer, fragst, der immer unser CTO ist immer noch, ja, es ist besser für die Welt und für mich.
Ja, okay.
Wobei ich unendlich dankbar bin für die Zeit. Also was ich gemacht habe, rein technisch, also ich sage immer so, ich habe AI gemacht, bevor man damit Frauen abgeschleppt hat.
Mhm.
Also ich habe wirklich so Datenprojekte gemacht. Ich fand Daten immer mega.
Mhm.
Ja, ich habe riesengroße Data-Prediction-Dinger und so gemacht. So in der Zeit, dass du ein Skript geschrieben hast und vier Tage gewartet hast, was rauskommt, dann merkst du, eine Zeile ist falsch.
Ja,
also, das war das Ding. Was ich heute unglaublich zu schätzen weiß, ist immer noch ein recht gutes Gefühl für Technologie. Und es ist natürlich ganz eng mit Innovationen und neuen Geschäftsmodellen verknüpft heute, weil es gibt eigentlich nichts mehr, es ist vor ein paar Jahren nicht gesagt, nichts mehr ohne Digital, heute würde ich sagen ohne Technologie, weil es geht eigentlich über dieses Digitale
hinaus. Ja, hinaus,
Also, und ich glaube, ich bin immer noch begeisterungsfähig, ich verstehe es schnell, wenn ich es lese, weil ich es einfach selber gemacht habe. Aber ich bin immer begeistert, wie schnell unsere Leute sind, wenn ich ihnen zugucke, wie sie sowas dann ins Leben setzen. Ja. So jetzt mit AI krass, wie viel wir wieder auch auf der Business-Seite befähigt werden, zumindest am Anfang Dinge zu tun. Aber nee, ich mache nichts mehr. Ich bin einfach begeistert immer noch für Technologie.
Was ich auch spannend finde, es gibt ja oft Leute, die ja sehr stark immer im Business und Geschäftsmodellen auch stärker denken oder halt sehr stark in Technologie. Und oft ist so, die Technologen finden dann irgendwie Business mal ein bisschen langweilig oder sinnlos. Und die Business-Leute sagen so, ja, das ist halt Mittel zum Zweck. Wie schaffst du das auszutarieren? Also denkst du dann in beiden? Oder, weil eigentlich bist du ja schon eher Technologe, aber ich meine, das Mantra-Modell würde nur funktionieren, wenn man auch stark in Geschäftsmodellen denkt, Iterationen, den Markt verstehen, dann auch reagieren, sagen, der Markt nimmt es nicht an, wir müssen es absägen. Andere würden vielleicht sagen, lass uns das doch noch mal 3 Jahre machen. Einfach der Technologie wegen. Also wie ordnest du dich da selber ein in diesem Spannungsfeld, sag ich mal?
Ich glaube, du musst tatsächlich so ein paar Ebenen, was Mantro, was ich und was vielleicht die Leute in Mantro und außen rum sehen, muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also erstmal, die Mantro ist ein Laden, die von 3 Techies gegründet wurde. Das heißt, ich habe es vorher schon mal gesagt, es gibt nicht dieses Weltbild, dass Techie weniger wert wäre als Business, egal
absolut,
wo das Geld verdient
wird.
Gibt es einfach nicht, weil wir, das gibt es in unserer Kultur nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Ja. Auch, ja, weil auch selbst wenn auf egal welcher Seite Leute einsteigen, merken sie eine sehr, sehr große Homogenität und sehr große Gleichberechtigung dabei zwischen den verschiedenen, ja, sage ich, Perspektiven. Ich selbst bin ja eigentlich immer auf so einer Flugebene unterwegs, wo es nie ins Detail geht. Das heißt, ich schaue immer so das Meta-Ding an. Ich würde schon sagen, ich bin stärker in der Geschäftsmodellwelt wahrscheinlich unterwegs. Aber ich habe auch halt einfach sehr oft die Rolle des Übersetzers der Technologie ins Geschäftsmodell rein.
Ja, okay.
Und das ist auch die Fähigkeit, die uns, glaube ich, insgesamt gut macht, aber mich wahrscheinlich auch, dass ich es schon kriege, technologisch komplexe Dinge in einen Business-Fokus zu rücken, sodass irgendjemand halt auch sagt, ich habe es immer noch nicht verstanden, was da passiert, aber ich weiß, dass es Sinn macht. Und was wir mittlerweile in der Organisation machen, das mussten wir auch lernen, wir bilden nicht mehr aus.
Okay.
Das haben wir schon vor AI nicht mehr gemacht. Und ich finde es besonders deutlich, tatsächlich auf der Techie-Seite, wir haben es geschafft, was echt cool ist, unsere Techies nerven uns richtig lang im Business darum mit der Frage, warum zum Teufel tue ich das, wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Krass, okay.
Warum tun wir das? Was wir gemerkt haben, ist, wir müssen eigentlich nicht mehr spezifizieren. Wir brauchen keinen klassischen Spezifikationsprozess. Wenn gute Techies wissen, warum sie etwas tun, muss ich ihnen nicht sagen, was sie tun sollen.
Ja, ja.
Und wir haben gemerkt, gerade im Thema Venture Building, du bist ja mehr an einem Investment als an einem Stundenzettel dran.
Absolut, ja.
Was dir immer fehlt, ist Zeit und Geld.
Mhm.
Das heißt, wie reduziere ich Zeit? Und wie kriege ich den maximalen Output für so wenig Geld wie möglich? Und da haben wir einfach gemerkt, dass diese Seniorität und dieses Diskutieren auf einer Warum-Ebene und wahnsinnig viel hilft. Ja? Und deswegen haben wir heute insbesondere eine Tech-Mannschaft mit extremen Domänen-Know-how in gewissen Dingen. Ja? Also ich habe garantiert bei uns Softwareentwickler, die mehr über hydraulische Heizsysteme wissen als viele SHK-Techniker.
Ja, okay. Ja, spannend.
Im Durchflussgeschwindigkeit, Temperaturentwicklung und sowas, einfach die kennen die Physik in- und auswendig. Ja? Weil sie so tief einsteigen und dann wissen, was ihre Systeme sind. Und das macht uns schnell. Und hebt natürlich, macht mir mega Spaß, weil mir von diesen Leuten auf einem Niveau Dinge gesagt werden können, sodass ich sie wiederum anderen Leuten erklären kann und die gar nicht aus ihrer Comfortzone des Business rausbewegen muss, sondern ihnen schon die Übersetzung des Nutzens der Technologie für ihr Business erzählen kann.
Ja.
Und das ist geil. Das ist wirklich, das ist, weil du überbrückst total viele Differenzen einfach, die dort stattfinden.
Ja, klar. Aber das hast du gesagt, ihr bildet nicht mehr aus. Das heißt ja auch, dass ihr im Hiring-Prozess wahrscheinlich auch einiges gelernt habt. Was hast denn du, jetzt sag ich mal, über die lange Zeit so gelernt? Wie hast du vielleicht am Anfang geheiert als Manfred? Wie heierst du heute? Gibt es Dinge, die du immer noch auf dieselbe Sache schaust? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, das dachte ich, das ist persönlich so schon eine Präferenz, aber eigentlich ist es, weiß nicht, irrelevant oder so?
Also so in der Hype-Zeit, als Venture-Building in aller Munde war und ehrlich gesagt, da haben wir fast alles eingestellt.
Okay.
Und es war total unfair den Leuten gegenüber. Also weil ich würde sagen, wir waren einfach schlechte Manager und ich war ein schlechter Manager in der Zeit. Ja. Du hast Leute eingestellt, weil du sie ganz cool fandest, ja, weil die auch vom Lebenslauf her irgendwie Sinn gemacht haben. Was wir vor allem verpasst haben, ist so der Punkt, zu sagen, nee, es passt doch nicht. Sondern, weißt du, der Laden lief so gut, dass wir tatsächlich Leute auch dabei behalten haben, aber ihnen irgendwie immer weniger Aufgaben gegeben haben. So
okay. Und es war auch okay quasi. Dann so.
Ja. Naja, keiner war glücklich mit der Situation, aber es ist so ein schleichender Prozess. Ja, also, du stehst ja nicht eines Tages auf und sagst, boah, XY gebe ich jetzt keine Verantwortung mehr, sondern immer wenn eine verantwortungsvolle Aufgabe zu vergeben ist, hast du deine 3 Kandidaten,
genau,
die es gibt und die 5 anderen ignorierst du.
Richtig, ja.
Und das ist natürlich nicht gut. Und das hat sich jetzt beim Hiring schon stark eingeschaut. Ich stelle mir schon echt die Frage, würde ich gut schlafen, wenn ich der Person Verantwortung übergebe? Und das ist eine echt taffe Frage, ganz ehrlich. Und sie ist auch super schwer zu beantworten. Ich glaube, was immer noch gleich ist, dass mir Sympathie ein unglaublich wichtiger Faktor für mich ist. Und grundsätzlich, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich habe so das Gefühl, ich bin in nichts so hundertprozentig richtig gut. Ja. Ich glaube auch, eine Organisation wie unsere braucht Leute, die in mindestens einer Sache besser sind als ich.
Ja, ja.
Wenn da jemand ist, der gleich gut oder schlechter ist als ich, jetzt in meinem Bereich,
absolut.
Bei Tech hat Ben volle Hand. Ja, bin ich manchmal dabei, finde die Leute ganz cool oder nicht und habe eine Meinung, aber da halte ich mich komplett raus. Aber so in meinem Bereich, wenn die Leute drin sind, denke ich mir immer so, wir werden als Organisation dann nicht besser, wenn ich mehr vom Einheitsbrei habe. Das bringt nichts. Ja. Ich will da tatsächlich jemanden, der mich begeistert in einer Sache, die er gut kann. Ja. Oder sie. Ja. Und das ist so das, wo ich viel mehr Wert drauf lege. Ja. Ich will halt Leute sagen, wo ich mir denke, so krass. Und wenn es junge Leute sind, finde ich total krass, dann projiziere ich mich schon selbst drauf und sage so, krass, ich habe mich das nicht getraut mit Mitte 20. Und das finde ich geil. Also wenn du jemanden hast, der mit Mitte 20 einfach so bold ist und vielleicht auch einfach Fragen raushaut, vollkommen bedingungslos, ob jetzt gerade er oder sie als Depp im Raum zählt, wenn diese Frage gestellt wird, aber so
traut sich das
sogar. Denke ich so, geil. Habe ich mich nicht getraut. Also das finde ich dann mega, weil das hat was von extremer Lernfähigkeit, von auch, wie gesagt, sich selbst nicht zu ernst nehmen und sowas, das finde ich cool. Und auf solche Sachen achte ich viel stärker.
Super spannend. Vielleicht, um langsam gegen Ende zu kommen, ich könnte mir vorstellen, dass du auf diesem langen Weg vielleicht auch mal einen Tag hattest, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Innovation, weil du wirst ja den ganzen Tag getriggert. Also du siehst die ganze Zeit neue Sachen, ihr probiert viele neue Sachen, klar, einiges funktioniert auch nicht, vieles funktioniert. Hast du den Moment gehabt, dass du mal auch so gesagt hast, wieder was Neues. Ich meine, wir werden alle älter in dem Sinne. Es gibt ja oft dann so anscheinend Studien, dass man so ab 40 langsam nicht mehr unbedingt das immer braucht. Ich glaube, du hast 4 Kinder, ne? Also das heißt, du hast ja auch ein gutes Gegengewicht, sage ich mal, zum Arbeitsleben. Kommt man da selber mal auch an den Punkt oder erwischt man sich, dass man sagt, boah, muss das jetzt wieder das Neueste sein oder das Beste oder reicht es vielleicht auch mal, was Bestehendes einfach nochmal zu machen? Also wie ordnest du das selber für dich ein?
Lustigerweise, während du die Frage gestellt hast, habe ich mir gedacht, boah, krass, ich habe, glaube ich, schon in mindestens 10 Jahren keinen Bock mehr auf den Begriff Innovation. Ja. Aber die Frage hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt. tatsächlich nicht. Mhm. Also ich muss sagen, unsere Geschäftsjahre so 23, 24 liefen nicht gut bei uns. Ja, wir sind natürlich super konjunkturabhängig, ja, weil gerade das neue, unbekannte, risikobehaftete ist natürlich, wenn die Konjunktur schlecht läuft.
Klar.
Wir arbeiten viel mit großen Unternehmen zusammen. Das leidet. Ja, und wir haben auch gelitten. Und wir hatten auch dann teilweise bei uns strukturelle Fehler gemacht und sowas, ja, dass es uns schon getroffen hat. Und ich würde die Frage eher so beantworten, mir ist in der Zeit klar geworden, wie sehr ich es vermisse. Ich habe mich nämlich so viel damit beschäftigen müssen, irgendwelche Brände zu löschen, zu verwalten im Endeffekt und am Leben zu halten. Und dabei ist mir klar geworden, wie scheiße ich daran bin. Ja, wie sehr es mich auch ankotzt, so viel Energie auf Bestehendes
aufzubauen. Okay,
und spannend. So. Ja. Deswegen, also bin ich jetzt gerade wirklich wieder so auf so einer emotionalen Hype-Welle unterwegs, weil ich jeden Tag das Gefühl habe, ich erzeuge irgendeinen Wert. Keine Ahnung, du gehst wohin? Ich durfte das letzte halbe Jahr ein total geiles Thema machen im Structured Cultured Meat Markt. Ja. Ich habe im amerikanischen Raum eine Finanzierungsrunde für das Ding gebaut. Ich hatte vor einem halben Jahr keine Ahnung von strukturierten, kultivierten Fleisch, Lab-Grown Meat. Und irgendwie, das war so mal wieder rausziehen aus der Comfortzone, weil du musst auf Englisch Leuten, die viel schlauer sind als du und diese 20 Jahre Berufserfahrung erklären, warum das Ding, was du gerade hast, geiler ist als das, was da ist und warum sie dort rein investieren sollen. Und das ist war, also ich habe erst gemerkt, wie mich das anfixt. Das ist wie eine Droge. Dieses Ding rauszugehen, das Ding auch da wieder, dieses zusammenzuführen, zu machen, ja, und zu sagen, hey, was ihr habt, euer Know-how, natürlich ist besser als meins, aber ich kann euch ein Narrativ geben, ich kann euch eine Story geben, die verfängt, die Sinn macht, ja. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug die Energie für Neues
habe. Das ist ein Statement.
Und dass ich das meinen Kindern auch mitgeben kann, dass sie sich nicht drauf konzentrieren, was schon da ist, sondern dass sie einfach fucking was Neues bauen. Und wenn ich diesen ganzen Scheiß mache, um ehrlich meinen Kindern die Plattform zu bieten, dass sie richtig, richtig krassen Scheiß bauen, da ist mir auch wurscht, wenn ich arm sterbe. Also das ist vollkommen okay.
Das lasse ich mal so stehen, brutale Aussage. Kommen wir zum Schluss. Ich glaube, viel Inspiration kommt sicher natürlich auch im Kreis der Familie. Du hast es schon eingangs auch gesagt, wie sehr dich das auch geprägt hat. Was würdest du antworten auf die Frage, wer ist denn dein persönlicher Innovator, Innovatorin? Also gibt es so schon so ein paar Persönlichkeiten, die vielleicht nicht andauernd irgendwo in den Medien vorkommen oder vielleicht kommen sie auch in den Medien vor, wo du sagst, das findest du schon inspirierend? Also vielleicht einmal einerseits tatsächlich als Innovator, vielleicht auch als Unternehmer, vielleicht ist auch beides gleich, aber das würde mich mal noch abschließend interessieren.
Ja, mich haben über die, es sind natürlich viele Jahre, ja, dich prägen verschiedene Menschen. Also ein extremer Mensch war tatsächlich Markus, mein Mitgründer. Weil, also muss ja ein bisschen die Aufzeichnung, ich sage immer überspitzt, Markus fängt mit all den Dingen an und ich kümmere mich darum, dass wir dafür nicht im Knast landen. Okay. Also zum Beispiel an der ENBW-Geschichte, also er hat Uli kennengelernt, er hat die Begeisterung erzeugt, er hat die gekümmert und ich habe mich dann um die Struktur gekümmert und das hat in was reingegossen, das funktionieren kann. Und so fordert er mich immer wieder heraus, halt Dinge zu tun, die ich nicht auf der Agenda hatte. Und das ist gut, weißt du, das ist gut, wenn du jemanden hast, der dich zieht. Ja, und das ist wahnsinnig wichtig. Und auf der anderen Seite Ben ganz genauso, der dann das ausbaten muss, was wir beide verbrochen haben. Ja, weil ich habe dann im schlimmsten Fall noch in den Vertrag gegossen, wann er was liefern muss. Ja, und das ist eine wahnsinnige Balance, die mir wirklich hilft. Ja. Und auf der anderen Seite sind es so Menschen, die prägen dich enorm. Also ich kenne zum Beispiel, also Leonard Zintel, finde ich, kann ich an der Stelle nennen, der fällt mir spontan ein, ist der Vorstandsvorsitzende von der Volksbank Mittweida in Sachsen.
Ja.
Ist eigentlich eine total kleine, strukturschwache Gegend, aber für mich der innovativste Mensch im ganzen Finance-Sektor, den ich kenne, weil er unglaublichen Mut hat. Er pusht, ja, und ist jemand, den ich zum Beispiel als Ratgeber wahnsinnig schätze. Ja, und der, wo ich das Gefühl habe, wenn ich ihm sage, ich glaube, das ist Blödsinn, er nimmt es ernst. Ob er dann seine Entscheidung danach trifft oder nicht, das ist sein Ding. Ja?
Naja.
Aber du hast das Gefühl, du wirst ernst genommen. Und weißt du, das sind so viele, da könnten wir 3 Podcasts dazu machen, wäre mich irgendwie fasziniert. Natürlich ganz viele Menschen, mit denen wir enge Partnerschaften eingegangen sind. Ja? Und wo sich dann irgendwie über das Business hinaus eine Ebene geboten hat, wo ich weiß, wenn es irgendwo schief läuft, bevor es explodiert, rufen die auch Sonntagabend an und sagen, Manni, jetzt kurz gemeinsam. Ja? Und das finde ich schön, weil dann kannst du so ein bisschen in die Person reingucken. Und ich finde, erst dann weißt du, ob jemand wirklich für dich inspirierend ist oder nicht. An Marketing-Shishi.
Ja, ja, klar.
Weiß ich selber von meiner eigenen Geschichte. Weißt du, was alles in der Zeitung stand?
Und was dann wirklich ist und so.
Was dann wirklich persönlich. Und welches Selbstbild du auch hast, das ist einfach was anderes.
Ja, ja, klar.
Ja, und
klar,
deswegen, also da gibt's, deswegen Leo fällt mir als erster ein. Da gibt's wirklich viele. Und ich hoffe, keiner ist böse, wenn ich ihn jetzt gerade nicht als erster.
Lass mir auch im Nachgang noch nennen. Ich pack's alles in die Notes rein.
Ja, alles gut. Nee, dann kannst du halb LinkedIn nennen.
Gut.
Nee, also wirklich, also jeder, mit dem ich was aufbauen durfte und die, wo wir einfach so eine Ebene bauen konnten, die über das reine Business hinausgeht. Ja, und da finde ich die Menschen einfach toll.
Cool.
Tatsächlich, ja.
Schön. Manni, wir sind am Ende. Ich danke dir. Schon. War ein ordentlicher Ritt zu deinem Leben und auch natürlich, wo du auch noch mittendrin bist. Ist spannend und immer wieder inspirierend zu hören, was es für Menschen gibt, die wirklich auch dranbleiben, auch wenn, glaube ich, sicher Innovation oder wie auch immer man es dann auch nennt, wirklich ein anspruchsvoller Job ist. Ich glaube, du hast uns sehr viele Punkte mitgegeben, nicht stehen zu bleiben, sondern mal was Neues auszuprobieren. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch. Bis dann, ciao.
Danke, ciao.